Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Einer der prominentesten Gäste hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur, das war in diesem Jahr John Irving. Millionen Menschen haben einen seiner 16 Romane gelesen, also Bücher wie Das Hotel New Hampshire oder Garb und wie er die Welt sah oder Owen Meany oder. Viele haben auch Filme nach seinen Büchern gesehen, zum Beispiel Gottes Werk und Teufelsbeitrag. Im November ist ein neuer Roman von John Irving bei uns erschienen und am Erscheinungstag habe ich mit ihm über seinen Roman Königin Esther gesprochen. Zuerst habe ich ihn da gefragt nach einem eigentümlichen Effekt bei diesem Buch. Es geht da viel um finstere Zeiten im 20. Jahrhundert, um Intoleranz und Ausgrenzung und Gewalt. Aber andererseits ist man dabei beim Lesen zusammen mit ungemein sympathischen und eigenwilligen Figuren, so dass ich mich die ganze Zeit wohlgefühlt habe in dem Buch und aufgehoben und auch irgendwie getröstet. Wie ist das also, John Irving, für Sie? Ging Ihnen das beim Schreiben auch so mit Ihren Figuren?
I think it is important if you intend to take a reader on a long journey.
Also mir ist es wichtig, wenn ich einen Leser mit auf eine lange Reise nehme und diesmal ist es vielleicht eine etwas kürzere Reise als die meine Leser von mir gewohnt sind. Ich habe jetzt vielleicht einen Roman von einer eher normalen Länge geschrieben für die heutige Zeit, aber mir ist es wirklich wichtig, dass der Leser mitfühlt.
And the plot is very important to me. I am always writing toward an ending that I have predetermined, preconceived. And often written as much as half or three quarters of a final chapter before I begin.
Der Plot ist mir sehr, sehr wichtig. Also die Geschichte als solche, die zählt bei mir sehr viel, weil ich für ein Ende schreibe. Das Ende steht bei mir vorher immer fest. Und oft habe ich schon die Hälfte des Schlusskapitels, manchmal sogar drei Viertel geschrieben, bevor ich dann einfach den Roman von vorne schreibe. Deswegen ist mir die Geschichte so wichtig. Und es ist wichtig, dass der Leser mitfühlt mit den Figuren, dass er mit ihnen etwas erlebt. Weil wenn man schon 200 oder 300 Seiten gelesen hat, dann muss es ja auch eine Entwicklung geben. Und nur wenn die Figuren, die man als Leser verfolgt, mit denen man mitgeht, auch empathisch sind, nur dann bleibt einem der Leser sozusagen treu. Und das ist eben wichtig. Der Leser muss meine Figuren mögen.
The people you're following have to be empathetic. The reader has to like them.
Ein kürzerer Roman ist gut, er hat immerhin auch noch 560 Seiten, aber es stimmt, Sie haben vorher deutlich längere veröffentlicht. Man könnte jetzt sagen, man fühlt sich tatsächlich zu Hause in Ihrem Buch und als Irving-Leser fühlt man sich nochmal doppelt zu Hause, weil Sie ganz viele Themen, über die Sie auch in früheren Romanen schon geschrieben haben, auch in dieses Buch wieder reingeholt haben. Also zum Beispiel starke Frauen spielen eine sehr wichtige Rolle, der Sport Ringen ist wieder dabei, das Thema Abtreibung spielt wieder eine wichtige Rolle, die Stadt Wien kommt wieder vor. Wie kam das denn, dass sich in diesem Roman so viele John Irving-Motive wieder versammelt haben?
I think the biggest coincidence, which I did not plan, is the return to fictional characters.
Also da hat sich quasi eine Art Zufall eingeschlichen und der war wirklich nicht geplant, dass ich zu Figuren zurückgekehrt bin, wie zu Dr. Large und seinen Nonnen, seinen Schwestern aus St. Clouds in Maine, die wir ja aus Gottes Werk und Teufels Beitrag kennen, sowohl aus dem Roman wie auch aus dem Film. Und ja, als ich diese Zeitleiste für mich entwickelt habe, da war mir ganz klar, weil ich ja auch immer vom Ende ausgehe, dass diese Geschichte in Jerusalem im April 1981 enden wird mit einer jüdischen Figur, einer Israelin, die 76 Jahre alt ist und eine der Gründerinnen Israels, eine der ersten Zionistinnen, die aus Europa stammt, in Europa geboren ist. Das wusste ich, dass der Roman so enden würde. Und normalerweise schreibe ich ja meine Bücher immer vom Ende zum Anfang. Und dann war mir eben auch klar, dass diese Jüdin 1905 in Wien geboren wird und dass sie eine Waise ist, und dass ihr ganz klar ist, dass ihr Leben immer auch von einem Antisemitismus beeinflusst werden wird. Und das ist diese Esther. Und diese Esther kennt auch die historische Königin Esther aus der Bibel, aus dem Alten Testament, aus der alten jüdischen Bibel. Und sie ist eben im Alter von 3 Jahren dann eine Waise geworden. Und dann war mir plötzlich klar, was das für ein Waisenhaus sein würde. Das war mir plötzlich sehr familiär. Und wir lernen einen sehr viel jüngeren Dr. Large kennen als den, den wir aus Gottes Werk und Teufels Beitrag kennen.
They'll be much younger, the doctor and his nurses, than readers and moviegoers will remember. But I suddenly was writing a novel where I knew almost as much about the beginning.
Plötzlich war ich sehr viel sicherer, wie es um den Anfang des Buches geht, weil ich normalerweise immer ein bisschen unsicher bin, wie ich die Bücher beginnen soll, weil ich ja vom Ende immer anfange. Also kehrte ich eben zurück zu Dr. Large am Anfang des 19. Jahrhunderts und es war mir ganz klar, wie schwer es für ihn werden würde, wenn er ein jüdisches Waisenkind hat, weil damals, zu dieser Zeit, gab es kaum jüdische Familien in Maine. Also er weiß, er wird niemals eine jüdische Familie als eine Adoptivfamilie für dieses Mädchen finden. Aber das war perfekt für die Geschichte. Und so bin ich eben zurückgekehrt an bekannte Orte, zurück zu bekannten Figuren. Ich wollte, dass es eben dazu führt, dass man eine Frau entdeckt, die eine empathische Zionistin ist, die aus Europa stammt und eben auch eine Gründerin des Staates Israels ist.
I wanted to create an empathetic Zionist. One of those European-born Jews who becomes a part of the founding of Israel. That was where I began the ending.
Das ist jetzt sehr faszinierend zu hören für mich, Mr. Irwin, zu hören, wie Ihr Buch entstanden ist, wie Sie das selber entwickelt und für sich entdeckt haben, diesen Roman. Bleiben wir mal bei Esther gleich, weil wir schon über sie gesprochen haben. Die Figur Esther in Ihrem Roman, die eben aus einer jüdischen Familie kommt, über diese Figur erzählen Sie in dem Buch ganz viel jüdische Geschichte. Also die Geschichte des Zionismus, des Holocaust, die Entstehung des Staates Israel, die Konflikte um Israel. Warum war Ihnen das ein Anliegen, diese jüdische Geschichte so breit zu erzählen in diesem Roman?
As you know about me and my work, my novels are often historical. They often end in die Vergangenheit, in the past. I like those moments in history where you can see the future.
Ja, ich würde sagen, meine Romane sind historisch. Sie enden auch immer in der Vergangenheit, aber diese Momente der Geschichte, die ich mir da aussuche, lassen auch immer schon auf die Zukunft vorausschauen. Ich beleuchte die Vergangenheit zwar, aber möchte eben gleichzeitig auch eine gewisse Gegenwart damit ankündigen und über das reden, was vielleicht auch kommen wird.
It will also serve as a kind of foreboding of what is likely to come.
Da war für mich ein Schlüsselerlebnis, als ich im Frühling 1981 in Israel war. Und was man mir damals erzählt hat, was ich dort gesehen habe, was ich gehört habe, das waren wie die Vorboten einer Zukunft, wie sie sein würde. Und die Wahrscheinlichkeit war sehr, sehr groß eines ewigen Konfliktes damals und eines ewigen Kampfes. Das war eben etwas, was mich dann auch prägt als Autor. Die Gegenwart als solche, über die Gegenwart zu schreiben, interessiert mich nicht sonderlich, vor allen Dingen auch nicht mir irgendwie auszumalen, was als nächstes geschehen könnte. Ich finde, das ist für mich als Autor auch einfach unmöglich. Ich möchte wirklich auch zurückschauen auf das, was geschehen war, um dann eben auch in die Zukunft sehen zu können, um mir eine politische Situation herauszunehmen, die eben eine Art Vorbote ist. Und Esther sollte eben ein empathisches jüdisches Kind sein, der eine Kindheit als Jüdin eigentlich verwehrt wird, eigentlich fast gestohlen wird in gewisser Weise. Und die dann erst als junge Frau plötzlich ein Ziel hat. Sie möchte zu ihrer jüdischen Identität, sie möchte das aufholen, sie möchte Jüdin sein. Und insofern war mir immer klar, dass es eine pro-jüdische und auch eine pro-israelischer Roman wird in gewisser Weise. Und es gibt natürlich auch eine wichtige Figur, die sozusagen ein Alliierter von Esther ist. Aber das ist etwas, was mich auch persönlich geprägt hat. Ich bin keine Frau. Ich war niemals schwanger. Ich habe auch nie eine Abtreibung erfahren. Und trotzdem bin ich ein Befürworter der Abtreibung. Ich bin heterosexuell. Aber es gibt viele Figuren in meinen Romanen, die mit LGBTQ in Verbindung stehen. Ich habe sehr viele queere Helden in meinen Romanen gehabt, weil ich mich ihnen nahe fühle, weil ich mit ihnen sympathisiere. Und ich muss sagen, als ich in New Hampshire groß wurde als Kind, da an diesem kleinen Ort, da gab es keine Schwarzen, da gab es auch keine Juden. Die habe ich erst viel später kennengelernt, im Alter von 15 Jahren, als ich auf ein international anerkanntes Internat gegangen bin und mich da dem Ringerteam angeschlossen habe. Da sind Freundschaften entstanden. Ich war 20 Jahre lang Ringer und habe mit 15 angefangen. Und die Freundschaften, die ich damals geschlossen habe, die haben wirklich mich geprägt. Das waren meine ersten afroamerikanischen Freunde oder meine ersten jüdischen Freunde. Und das waren Ringer damals. Und als ich dann in den 1960er nach Wien kam als Student, da war mein Zimmernachbar ein Jude. Und er hat mir die Augen geöffnet, was es bedeutet, als Jude zu leben und auch mit diesem Antisemitismus klarzukommen, der in Wien immer noch in gewisser Weise auch manifest war.
And what was still evident in the Vienna through this Jewish student's eyes.
Ich würde noch gerne ein Thema ansprechen, das sehr prägend ist für Ihren neuen Roman, eben Königin Esther. Wir haben schon gesprochen über diese starke Frauenfigur Esther und es gibt neben ihr sehr viele andere sehr starke Frauenfiguren aus ganz verschiedenen Generationen. Das sind Ehefrauen, das sind Töchter, das sind Studentinnen, sie kommen aus verschiedenen Ländern und Kulturen. Aber es sind eben diese starken Frauen, über die Sie schreiben. Sie schreiben über das Thema Abtreibung, das haben Sie auch schon erwähnt, auch in diesem Roman wieder. Da würde mich mal interessieren, ob Sie als 83-jähriger Mann, sehen Sie sich eigentlich als feministischen Autor oder würden Sie das zurückweisen?
I embrace that term.
Also dieses Wort Feminismus, das ist ein Wort, das umarme ich regelrecht. Damit kann ich sehr gut leben. Als ich Garb und wie er die Welt sah geschrieben hatte, haben alle gesagt, das sei ein feministischer Roman. Und das war gleichermaßen ein Lob, als meine Kritiker haben sich auch versucht, gleichzeitig über mich lustig zu machen. Und ja, ich mag starke Frauenfiguren. Die sind aber jetzt nichts Neues in meinem Werk. Und ich habe mich sehr auf dieses Wien-Kapitel gefreut in meinem neuen Buch Königin Esther, weil es da gleich zwei starke Frauenfiguren gibt. Da gibt es einmal diese Zimmernachbarin von Jimmy, eine holländische Lesbe, die eine sehr schöne Figur ist. Und dann gibt es eben diese deutsch-jüdische Tutorin, Anneliese Eisler. Und Jimmy ist, ich würde sagen, so eine wahrhaftige Übertreibung von mir selbst, wie ich damals war. Im Wien 1963, 64 und auch in Jerusalem 1981. Nur, dass Jimmy vielleicht noch unbewusster ist, noch überforderter ist, als ich es damals war. Und das verleiht meinem Buch natürlich auch so eine Art selbstironische und komödiantische Note, weil ich mich da teilweise eben wirklich auch als ein Modell für Jimmy Winslow sehe. Ich habe ihm sogar meinen Mittelnamen Winslow gegeben, damit man ihn auch wirklich identifizieren kann. Ja, als ein Autor, der fiktionale Romane schreibt, bin ich auch in gewisser Weise der Beobachter des eigenen Lebens. Und man ist als fiktionaler Autor eher ein Beobachter als wirklich ein Teil der Gesellschaft. Und wenn ich dann wieder an Wien 1963, 64 oder Jerusalem 1981 denke, Jimmy ist da wirklich immer nur ein Student. Er ist kein Teilnehmer. Und in gewisser Weise ist das eben auch nicht die Position eines Autors, die er da hat. Und ich habe eben wirklich versucht, diese Zeiten neu zu erkunden, indem ich über Jimmy geschrieben habe.
Jimmy is more of a student than he is a Participant.
Dann danke ich Ihnen, dass Sie uns da auch noch Einblick gegeben haben in die tieferen Verbindungen zwischen Ihnen und dieser Hauptfigur Ihres neuen Romans. Königin Esther, der neue Roman von John Irving. Der wurde aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Peter Torberg und Eva Regul im Diogenes Verlag mit 560 Seiten. 32 Euro ist der Preis. Mr. Irving, thank you very much for joining us today.
Thank you very much.
Thank you for your time and have a good day.
Thank you. Have a good day yourself.
Und vielen Dank auch an Jörg Taschmann. Er hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt.
Adventskalender.
Mein Name ist Oliver Jungen und ich bin Mitarbeiter in der Literaturredaktion des Deutschlandfunks. In diesem Jahr verschenke ich das im Original bereits 1980 erschienene Buch Die kalten Nächte der Kindheit von Tese Rösli in der starken Neuübersetzung von Dennis Utlu. Tese Röslis autobiografisch fundiertes Debüt ist ein weiblicher Bildungsroman von ungeheurer sprachlicher Ausdruckskraft. Nicht grundlos wird die Autorin, die auf Türkisch und auf Deutsch geschrieben hat, mit Sylvia Plath und Ingeborg Bachmann verglichen. So unverblümt wie souverän nimmt die Erzählerin in die kalten Nächte der Kindheit den Kampf gegen all jene Institutionen auf, die auch in der vermeintlich progressiven, kemalistischen Türkei darauf ausgerichtet waren, Frauen ihren Platz in der Gesellschaft zuzuweisen. Die Schule, die Ehe und die Psychiatrie werden von innen heraus als Gefängnisse des Patriarchats entlarvt. Die Autorin schildert dabei aber nicht nur die konkreten Angriffe auf die Würde und Freiheit von Frauen, willkürliche Strafen und sexuelle Übergriffe, sie thematisiert auch in großer Offenheit das eigene Begehren ihrer Erzählerin. Dass sie Frauen damit als autonom Handelnde mit voller Verfügungsgewalt über den eigenen Körper charakterisiert, das war noch in den 1980er Jahren eine kleine Revolution. Desire Özlü und ihre neue Sprache voller poetischer Intensität hatte so großen Anteil daran, dass auch in die männlich geprägte türkische Literatur der feministische Modernismus einzog. Ich schenke das Buch meiner Mutter, die sich für eigensinnige, furchtlose Frauen und für aufregend direkte Literatur interessiert. Und mit Desire Özlü, die nur wenige Jahre vor meiner Mutter zur Welt kam, aber bereits 1986 tragisch früh gestorben ist, hat man beides zugleich. Das Aufbegehren und die literarische Vollendung.
Oliver Jung aus unserer Literaturredaktion verschenkt Desire Özlü's Roman Die kalten Nächte der Kindheit aus dem Türkischen übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Deniz Ütlü im Surkamp Verlag mit 112 Seiten ist das Buch dort erschienen, der Preis 23 Euro. Die Schriftstellerin Alina Bronski, die hat in ihren Büchern immer wieder übers Essen geschrieben. In ihrem Roman Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche, da wird das schon im Titel angekündigt. Jetzt hat Alina Bronski ein eigenes Buch zum Thema Essen veröffentlicht. Da geht es um Gerichte aus ihrer sowjetischen Kindheit, aus ihrer deutschen Jugend und um ihre Erlebnisse, die an diesen Gerichten hängen. Jetzt in der Weihnachtszeit, da spielt das Essen in vielen Familien mit osteuropäischer Geschichte eine noch größere Rolle als sonst. Meine Kollegin Anastasia Gorokova, die hat mit Alina Bronski gesprochen über das neue Buch, über Kindheitserlebnisse und natürlich haben die beiden auch zusammen gegessen.
Das schmeckt die Kirsche richtig.
Das ist richtig gut, ja.
Aber durch den roten Teig ist natürlich.
Ja, voll geil.
Das gleiche Statement.
Voll eine gute Idee.
Den Beete gefärbt.
Ja.
Wir sitzen in einem Restaurant mit osteuropäischer Küche und essen Vareniki, gefüllte Teigtaschen. Die gibt's mit Kartoffeln, Kraut oder wie in diesem Fall mit Kirschen und sogar aus rotem Teig. Nicht mit roter Beete gefärbt. Obwohl, zugegeben, rote Beete einen großen Teil der Gerichte unserer Kindheit ausmacht. Wir, das sind die Schriftstellerin Alina Bronski und ich, Autorin dieses Beitrags. Und wir teilen uns nicht nur die Vareniki, sondern auch die Herkunft. Wir sind beide in Russland geboren, aber schon lange nicht mehr dort.
Ich dachte irgendwie, ich habe ein Kapitel für die Kindheit, habe ich mir so vorgenommen. Und dann habe ich festgestellt, egal wo ich anfing, ging es immer wieder zurück in die Kindheit. Und das hätte ich vorher nicht gedacht.
Erzählt Alina Bronski an diesem winterlichen Vormittag in Berlin-Kreuzberg. Wir sprechen über ihr neuestes Buch Essen, erschienen in der Reihe Das Leben lesen bei Hansa Berlin. Die Idee, dass gerade Bronski zu diesem Thema schreibe, kam vom Verlag selbst, sagt sie. Weil sie ja immer übers Essen schreibe.
Und dann habe ich auch erstmal gedacht, ja, wieso, wann habe ich das gemacht? Und habe dann aber verstanden, was sie meinen. Wenn man das daraufhin analysiert, in vielen Büchern tatsächlich das Essen benutze, um Dinge zu zeigen. Es ist einfach ein Werkzeug, um Handlungsfortschritte oder zu beschreiben oder Personen. Und deswegen nimmt es dann doch irgendwie einen relativ großen Raum ein.
Hast du das ein bisschen rückwirkend so analysiert, warum für dich Essen in deinen auch anderen Romanen so ein wichtiges Instrument ist?
Ja, mir ist wirklich einiges klar geworden. Es ist deswegen sehr dankbar, weil das sehr alltäglich ist. Das ist etwas, was jeder immer macht. Es ist ein sehr natürlicher Vorgang. Zugleich ist es aber auch sehr individuell und persönlich.
Während wir zum Essen Sanddorntee trinken, gesteht Alina, dass sie nur selten die Gelegenheit hat, auswärts osteuropäisch essen zu gehen. Nicht nur aus Zeitmangel, sondern auch, weil das nicht für jeden was sei. Mayonnaise-Salate wie der Heringsmantel zum Beispiel und teiglastige Pelmeni oder Piroschki, Gerichte, die oftmals in Notzeiten entstanden sind.
Was kam denn bei euch in diesen Defizitjahren eigentlich auf den Tisch?
Also ein großer Anteil war tatsächlich aus der Selbstversorgung. erinnere mich auch an diese großen so 3-Liter-Gläser. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst von eingelegten, also natürlich von allen möglichen Marmeladen, eben schwarze Johannisbeere, Sandorn oder auch rinkte Gurken. Und die waren dann, da gab es ganze Paletten davon, also sowas zum Beispiel. Und natürlich ganz viele Getreidebreie.
Jeden Morgen wurde Haferbrei gekocht, erinnert sich die Schriftstellerin. Mit Porridge oder das Heimweh beginnt auch ihr Buch. Es ist das erste von insgesamt 12 Kapiteln. Was für ein Schock, als auf Klassenfahrt im Landschulheim statt Brei nur blasse, weiße Brötchen auf den Tisch kommen. Genauso wie Brot zum Abendessen, das für Post-Ost-Menschen allenfalls als Beilage zu einem ordentlichen Borsch serviert wird. Die berühmte rote Beete-Suppe wird in dem Buch im Kapitel die Reifeprüfung abgehandelt.
Also ich war so stolz auf diesen vollen Topf, wie selten auf irgendwas.
Erinnert sich Alina Bronski an ihren ersten selbstgekochten Borsch mit Mitte 20. Warum Reifeprüfung? Spätestens, wenn man es selbst mal versucht hat, weiß man es. Die Gelegenheit dazu bietet sich am Ende jedes Kapitels. Die Schriftstellerin teilt ein Rezept. Manchmal ist es etwas Einfaches wie Quarkauflauf oder aber der Borsch. Ganz nach dem Familienrezept der kirgisischen Uroma. Aber was kommt bei Alina Bronski an Weihnachten auf den Tisch? Der Heringsmantel ist mit dabei, aber mittlerweile dominiert doch eher deutsches Essen, gibt die Autorin zu. In ihren ersten Jahren in Deutschland fand sie deutsches Weihnachtsessen allerdings komisch.
Auch die Plätzchen musste ich erst lieben lernen. Aber auch die ganzen Braten oder so, oder die Klöße, das war keine Liebe auf den ersten Blick.
Gesteht die Schriftstellerin. Auf 109 Seiten erfahren wir viel Persönliches über Alina Bronski. Und eigentlich sollte jeder mal sein eigenes Buch übers Essen schreiben, sagt die Schriftstellerin, bevor wir gesättigt das Restaurant verlassen.
Eine Empfehlung von Alina Bronski. Schreiben Sie Ihr eigenes Buch übers Essen. Bis auf dem Weg dahin können Sie erstmal das Buch von Alina Bronski selbst lesen. Das heißt eben einfach Essen, ist im Hansa Berlin Verlag erschienen. 20 Euro ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Was geschehen und nie geschehen ist, so heißt das Buch, das wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Das ist ein Foto- und Textbuch zum Thema Zwangsadoption in der DDR. Die Fotografinnen Paulina Metscher und Amelie Sachs haben dieses Buch zusammengestellt, gemeinsam mit der Autorin und Filmemacherin Eva Gemmer. Und sie wollen darin von Familiengeschichten der Betroffenen erzählen. Meine Lesart-Kollegin Anne Kohlig ist jetzt hier im Studio. Hallo Anne, grüß dich.
Hallo.
Soweit ich weiß, ist es heute trotz aller Forschung zur DDR-Geschichte nicht geklärt, wie viele Fälle von Zwangsadoptionen es überhaupt gegeben hat in dem Land. Wie verhalten sich denn die Autorinnen zu dieser offenen Frage?
Ja, sie machen transparent, dass ihr Buch nicht dazu da ist, diese Frage zu beantworten. Im Nachwort heißt es, je nach Quelle sei die Rede von mehreren hundert bis hin zu mehreren tausend Kindern, um die es gehen könnte. Aber tatsächlich belegt und aufgeklärt sind bislang nicht mal ein Dutzend Fälle. Es geht in diesem sehr künstlerischen und sehr persönlichen Buch aber auch weniger um diese faktische Seite. Es geht vielmehr um die Menschen, die nach ihren Angehörigen suchen. Und das wiederum, muss man sagen, sind viele. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die nennt sich Betroffene von DDR-Zwangsadoption/Säuglingstod und die hat über 2500 Mitglieder. Das Fotobuch jetzt erzählt ganz subjektiv aus der Sicht von 5 ausgewählten Personen. Die suchen entweder ihr Kind oder einen Elternteil und glauben, die DDR habe ihre leibliche Familie auseinandergerissen aus politischen Gründen.
Und kannst du uns vielleicht mal eine dieser 5 Geschichten aus dem Buch genauer vorstellen?
Ja, sehr gerne. Dann nehme ich die von Andreas Lake, der ist gebürtiger Leipziger, Jahrgang 1960, so ein ganz drahtiger Typ mit Schnauzbart, der Gründer übrigens dieser Facebook-Gruppe, die ich gerade erwähnt habe. Und der hat 1984 versucht, aus der DDR zu fliehen, damals zusammen mit seiner schwangeren Frau. Die waren beide in einem Schlauchboot unterwegs. Wir müssen uns die kalte nächtliche Ostsee vorstellen. Die sind aufgebrochen von Graal-Müritz bei Rostock, wollten bis nach Dänemark paddeln, 40 Kilometer in der Dunkelheit. Aber die Grenzpolizei der DDR hat sie erwischt. Andreas Lake nimmt dann alle Schuld auf sich, kommt ins Gefängnis und sein Sohn, den wird er tatsächlich erst 29 Jahre später wiederfinden und kennenlernen können.
Und wenn so eine Geschichte erzählt wird in diesem Fotobuch, was für eine Rolle spielen dann die Fotografien dabei?
Ja, eine ganz entscheidende. Es sind wirklich große, ganzseitige Abbildungen. Manchmal nimmt ein Bild eine ganze Doppelseite ein. Und die Fotos, die sind ganz, ganz wichtig, um diesen Menschen, den wir ja in den Texten sehr nahe kommen, aus deren Perspektive erzählt wird, ein Gesicht zu geben. Andreas Lake zum Beispiel, den sehen wir im Boxclub Bautzen, wie er posiert mit bandagierten Händen. Ein anderes Bild zeigt ihn auf einer Podiumsdiskussion, die hat die AfD in dem Fall organisiert. Da steht er ganz schick im Anzug vor blauen Aufstellern. Und er hat da wirklich mit keiner Partei Berührungsängste, solange sie auf das Thema aufmerksam macht, Öffentlichkeit schafft und Aufklärung verspricht. Wir sehen aber auch ganz andere Bilder in dem Buch. Bilder von Orten oder Objekten, ganz stille Fotos. Ein Ordner, der liegt auf einem Sofa und auf dem Ordner steht drauf Diana. Darin sammelt eine Mutter alle Unterlagen und Informationen, die sie zusammentragen konnte über ihre Tochter. Die soll 1969 als Kleinkind gestorben sein. Aber die Mutter glaubt nicht an diesen Tod, sondern ist überzeugt, das wurde alles nur vorgetäuscht, um mir das Kind wegzunehmen.
Und es jemand anders zur Adoption dann zu übertragen.
Ganz genau.
Und wenn du sagst, in diesem Fall von Andreas Lake, der hat seinen Sohn erst 29 Jahre später wiedergesehen, folgt dieses Buch dann auch diesen Wiedersehensgeschichten und auch der Frage, was für Auswirkungen haben diese zwangsweisen Trennungen auf das Leben danach?
Es ist jetzt keine Langzeitbegleitung der Protagonisten über viele Jahre. Es ist eher ein Rückblick auf das bisherige Leben, auf die bisherige Suche. Aber im Fall von Andreas Lake war diese Suche 2013 eben von Erfolg gekrönt. Der ist über eine TV-Sendung tatsächlich mit seinem erwachsenen Sohn in Kontakt gekommen. Und jetzt ist es sehr interessant, wie das Buch davon erzählt, was danach passiert ist, wie das auch grafisch abgegrenzt wird, denn wir entfernen uns jetzt mal aus der Perspektive von Andreas und gehen in die Beobachtung von außen hinein. Also normalerweise wird erzählt in schwarzer Schrift auf weißer Seite, Standard. Das ist sozusagen die Innensicht von Andreas. Und dem entgegen stehen jetzt schwarze Seiten mit weißer Schrift. Das kennzeichnet sozusagen die Außensicht. Und da schreibt Eva Gemmer über Andreas und seinen Sohn, dass die Beziehung zwischen ihm und Marco über die letzten Jahre hinweg immer distanzierter geworden ist. Darüber redet Andreas nicht gerne. Also total wichtig finde ich, dass dieser Teil der Geschichte auch miterzählt wird und das Buch einen Weg findet, sich ab und zu mal auf Abstand zu begeben von den Protagonisten, von denen es erzählt.
Und würdest du da sagen, dass das Buch in diesen beiden Perspektiven eine gute Balance herstellt zwischen Nähe zu den Betroffenen und dann doch wieder Distanz nehmen, eine sachliche Ebene reinbringen?
Ja, also dieser Kontrapunkt, den braucht es auf jeden Fall, der funktioniert auch. Ich finde es aber auch legitim, sich hauptsächlich auf die Sicht dieser Betroffenen zu fokussieren, weil wir durch ihre Augen eben sehen, wie prägen Verlust und Ungewissheit so ein ganzes Leben. Und die machen uns auch aufmerksam auf diese riesige Forschungslücke, von der wir ja schon am Anfang gesprochen haben. Aktuell läuft eine große Studie, beauftragt vom Bundesinnenministerium. Es gibt Romane, die schon erschienen sind, die imaginieren, wie ist so eine Zwangsadoption abgelaufen? Wie kann das Familien zerrissen haben? Aber Mangelware bislang sind wirklich seriöse Sachbücher für ein breites Publikum geschrieben. Und solange bis die kommen, solange lässt uns dieses Buch, dieses Fotobuch, dieses ganz künstlerische Buch jetzt nicht wegschauen, sondern es macht den Schmerz der Betroffenen sichtbar in Text und Bild. Und mich hat das alles sehr berührt und ich muss auch sagen, überhaupt erst aufmerksam gemacht auf diesen Teil von DDR-Geschichte, der hochemotional ist, hochsensibel und dringend aufgeklärt gehört.
Das Buch Was geschehen und nie geschehen ist von Eva Gemmer, Paulina Metscher und Amelie Sachs. Im Kerber Verlag ist das erschienen mit 300 Seiten. Der Preis ist 38 Euro. Vielen Dank an unsere Kritikerin Anne Kolik. Was mir heilig ist, unter dieser Überschrift erzählen in unserem Kulturmagazin Fazit hier im Deutschlandfunk Kultur Künstlerinnen und Künstler davon, was ihnen heilig ist. Dabei ist auch die chilenische Schriftstellerin Isabel Allende zu hören, die erfolgreichste lateinamerikanische Autorin der Gegenwart. Mit ihrem Debütroman Das Geisterhaus ist sie gleich mal weltbekannt geworden und seitdem sind alle ihre folgenden Bücher auf die Bestsellerlisten gekommen. Was Isabel Allende heilig ist, das hat mein Kollege Tobias Wenzel für uns aufgezeichnet.
El amor.
Die Liebe.
El amor que uno da.
Die Liebe, die man gibt.
Eso es sagrado.
Die ist mir heilig.
En mi caso, es el amor algunas personas, no muchas.
In meinem Fall ist das die Liebe zu einigen nicht vielen Menschen, zu den Tieren im Allgemeinen, zur Natur. Es ist die Liebe zu einigen Ideen und Idealen, die mich mein ganzes Leben lang unverändert begleitet haben. In meinem Innern bin ich nämlich immer noch dieselbe junge Frau, die ich mit 17 war. Es kann auch sein, dass mir wie meinem Stiefvater Onkel Ramon noch der Glaube heilig wird. Er war Atheist, bis er am Lebensende dement und ein fanatischer Katholik wurde. Er hatte panische Angst vor der Hölle. Ich weiß nicht, wie sich mein Gehirn entwickeln wird. Aber in meinem jetzigen, bewussten, rationalen Zustand ist es eher unwahrscheinlich, dass ich noch gläubig werde. Ich habe großen Respekt vor gläubigen Menschen, weil es viel einfacher ist, gläubig zu leben. Und wir wissen auch vieles nicht. Etwa, was genau diese mysteriöse Schöpfung ist. Ich bin offen für all das. Aber dass ich religiös als Mitglied einer Institution werde, glaube ich kaum. Denn alle religiösen Institutionen sind patriarchalisch. Warum soll ich also Teil eines Clubs werden, der mich schlecht behandelt? In meinem zweiten Roman von Liebe und Schatten habe ich geschrieben, die Angst sei die stärkste Kraft. Aber ich habe diese Worte bereut. Denn in Wirklichkeit ist die Liebe stärker. Ganz egal, wie viel Angst eine Mutter hat. Aus Liebe wird sie ihr Kind verteidigen. Wer wirklich liebt, überwindet die Angst. Deshalb glaube ich, die Kraft, die die Natur bewegt, ist die Liebe. Die Liebe der Bienen zu den Blumen, der Vögel zum Wasser. Das sind positive Kräfte, keine negativen. Oft fragen Menschen, was bringt mir die Liebe? Ich glaube, die Liebe, die man empfängt, ist nicht so wichtig wie die Liebe, die man gibt. Und das ist mir ziemlich heilig.
Y eso para mí es bastante sagrado.
Was mir heilig ist, die chilenische Schriftstellerin Isabel Allende. Ihr jüngster Roman heißt Mein Name ist Emilia del Valle, übersetzt von Svenja Beckers, dieses Buch bei uns im Suhrkamp Verlag erschienen.